NTDC TLS on 212, we're ready to go.
All right, very good. And launch director, with that cleanup, we're going to go ahead and proceed.
Yes, sir. Please do.
All right. And all personnel, we are going to pick up the clock here momentarily. And GLS, you can resume the clock on your mark.
I copy that. Countdown clock will resume on my mark. 3, 2, 1, mark.
E-minus.
Go for auto sequence start.
Hand off to Atlantis' computers has occurred. Solid rocket booster nozzle steering check and work.
20.
Firing chain is armed.
15.
Go for main engine start. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. All three engines up and burning. 2, 1, 0, and liftoff. The final liftoff of Atlantis on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream.
The program, Houston.
Roger, roll, Atlantis.
Houston now controlling the flight of Atlantis. The space shuttle spreads its wings one final time for the start of a sentimental journey into history. 24 seconds into the flight, roll program complete. Atlantis now heads down, wings level on the proper alignment for its 8.5-minute ride to orbit. 4.5 million pounds of hardware and humans taking aim on the International Space Station.
Die US-Raumfähre Atlantis ist zum letzten Flug eines Space Shuttles gestartet. Die Raumfähre habe um 17.29 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit vom Hauptbahnhof Raumbahnhof Cape Canaveral zu seiner Abschiedsmission abgehoben, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit.
Komfort Nummer 273, plussifiziert. Hallo und herzlich willkommen zum 273. Komfort, den ich am heutigen, zwischendurch immer wieder nieselig verregneten Freitag, dem 15. Juli 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 12, 18.
Jawohl, ja. Und im Intro, das war eindeutig erkennbar ein Shuttle, nämlich das letzte startende Shuttle alias Atlantis STS-135, ist letzte Woche tatsächlich gestartet wie geplant und fliegt im Moment gerade. Und was auch gestartet ist, zumindest für mich, ist Google Plus. Deswegen hatte ich mit mir noch kämpfen müssen, ob ich irgendwie den Titel an das Shuttle oder ans Plus gebe und habe mich dann eben gerade noch entschieden, okay, ich bleibe beim Plus. So, von daher, genau. Ansonsten gibt es die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Space inklusive Mafia-Meldungen. Eigentlich Mafia, Space und Tech, aber egal. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der ich die unfähige Regierung verstaut habe, zwei Stuttgart 21 Meldungen und mehr. 16 Grad, Broken Cloud-Siege, cool Greetings. Die 16 Grad, die fühlen sich Windchill 18, Comfort Level 16 an und der Wind macht 15 bis was waren 26 km/h aus Southwest. Und das Kopfhörerkabel links hat immer noch einen Wackelkontakt. Sind ja auch nur die teuren Kopfhörer. Aber immerhin haben die abnehmbare Kabel. Wenn ich dann noch wüsste, wo ich ein neues Kabel herkriege. Das nervt echt, wenn ich links plötzlich gar nichts mehr höre. Weil irgendwie das Kabel beschließt, jetzt da keine Daten mehr durchleiten zu wollen. Aber ja. So, bevor ich den hier nutze, sollte ich das Outline nochmal sehen. Ich habe da schließlich eben noch drin rum editiert. Ist zwar erst für Teil 3, aber egal. Dann könnte ich nochmal erwähnen, da bin ich wieder. 10.29 Uhr, sagt das 3G. Ist mit unserer dämlichen Regierung, als ich da Merkel heim verstaut hätte. Bundeskanzlerin Merkel hatte die Geheimhaltung eines möglichen Panzerexports nach Saudi-Arabien verteidigt. Der Mittelbayerischen Zeitung sagte sie... Beratungen und Beschlüsse im Bundessicherheitsrat seien aus gutem Grund nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Die nötige Transparenz sei durch den jährlichen Rüstungsexportbericht gegeben, der auch dem Bundestag vorgelegt werde auf Initiative der Linkspartei, bla bla, Fasel, bla bla. Also, die Frage, die sich mir spontan stellte, die sind geheim, weil... aus gutem Grund. Meine freie Interpretation dieser Aussage, weil wir das schon immer so gemacht haben. Aha, und warum habt ihr das schon immer so gemacht? Weil die Russen das uns mitbekommen hätten. Na, also ich meine, so eine richtig, wirklich fundierte Begründung sieht dann eigentlich auch nochmal wieder anders aus. Hier ist mir das Gras zu viel und zu nass. Na, also leuchtet mir irgendwie so schlicht und ergreifend gar nicht ein. Merkel sagt, das ist aus gutem Grund geheim. Den guten Grund nennt sie aber nicht. Ja, wenn sie nicht mal in der Lage ist, eine Begründung fallen zu lassen, warum das denn nun geheim sein müsste, dass Deutschland Waffen nach Saudi-Arabien verkauft, Panzer. Gut, dass die irgendwie gegen Demonstranten eingesetzt werden darf, als relativ unwahrscheinlich gelten, weil die sind doch ein bisschen arg groß. Haben dann irgendwie so eine riesen fetten Kanonenrohre da einen Demonstranten mit beschießen. Das wäre irgendwie mit Kanonen auf Demonstranten schießen. Also warum sie da jetzt nun irgendwie der Meinung ist, dass das jetzt aber geheim zu sein hätte, mag ja sein, dass es irgendwie gute Gründe gibt. Aber dann ein, ja, das ist geheim, weil das geheim ist, weil wir das schon immer so gemacht haben, weil darum, ist mir ein bisschen dünn, Frau Merkel. Ja, aber hey. Ja, und dann hat, am Freitag hatte ich ja letzte Woche auch schon der Bundestag drüber abgestimmt. Und da völlig überraschend hat die Regierungskoalition mit der Stimmenmehrheit, die sie nun mal hat, beschieden, dass der Bundestag sich da nicht intensiver mit befasst und das alles abgenickt. Also, war vorher schon erwartbar. Aber hey, dann gibt es einen Zweisteuerstopp. Die Bundesländer haben die von der schwarz-gelben Koalition beschlossene Steuervereinfachung vorerst gestoppt. Das entsprechende Gesetz fand in der Länderkammer entgegen ersten Ankündigungen aus den Ländern und dem Bundestag überraschend keine Mehrheit. Die Länder lehnen die geplante Möglichkeit ab, dass Bürger künftig wahlweise nur noch alle 2 Jahre eine Steuererklärung abgeben müssen. Sie befürchten, wie die Steuergewerkschaft, dass die 2-Jahres-Option zu deutlich mehr Arbeit für die Finanzämter führt. Na, also, da ist was nicht durch den Bundesrat durchgesegelt. Wollte der Kerl mich gerade anquatschen? Oder sah der nur so aus, als würde der in meine Richtung kommunizieren wollen? Dieses große Aufnahmegerät da so vor mir, das sieht auch nur so aus, als würde ich da reinreden. Na, also, der Bundesrat hat das Pseudo-Steuerreformchen, was in Wirklichkeit gar keine wirkliche echte Steuervergünstigung ist, nicht abgenickt. Ich frage mich noch, wo die, was waren es, 2 Euro Quietsch, die da irgendwie Werbungskosten, Pauschalen, Erhöhungsdingens waren, hin verschwunden sind, die da irgendwie mit dran hingen oder ob die nochmal separat kommen. Ich würde auch die 2 Euro Quietsch gut investieren. So, dann gab es noch mehr Saudi-Bullshit. Berlin DPA. Angesichts der Kritik an dem Panzergeschäft mit Saudi-Arabien haben Mitglieder des Bundessicherheitsrats die strategische Bedeutung des Landes hervorgehoben. Sie vermieden es aber, die Exportgenehmigung des Gremiums zu bestätigen. Bundesinnenvollidiot Hans-Peter Friedrich sagte der Blöd am Sonntag, mit Blick auf Jemen, Saudi-Arabien sei auf der arabischen Halbinsel ein wichtiger Sicherheitspartner. Verteidigungsminister Thomas de Maizière äußerte sich im Hamburger Abendblatt ähnlich. 200 Leopard-Kampfpanzer sollen an Saudi-Arabien verkauft werden. Mit ist ja so wichtig und wichtig für die Stabilität. Da haben wir doch auch schon, da gab's doch mal. Wie nannte der Mann sich doch gleich? Mubarak? Na, da war schon mal was. Na, die deutsche Regierung hätte den behalten wollen. Die Ägypter wollten ihn nicht behalten. Na, ganz ehrlich, wenn man doch davon ausgeht, dass die Völker souverän sind, warum hat überhaupt eine deutsche Regierung eine Meinung zu haben darüber, wer da nun wo was regiert? Ich meine, ich kenne mich mit Saudi-Arabien auch nicht aus, aber last time I checked, so irgendwie bekannte Bürger aus Saudi-Arabien, Osama bin L. Sternchen, Name der Redaktion bekannt. Na, also, 35. Hallo? Afghanistan wurde angegriffen mit der Begründung, die bösen Terroristen wären da mal gewesen. Ja, na, aber Saudi-Arabien, da kommt der Kelch schließlich her. Aber hey, na, das hat ja gar nichts damit zu tun. Na, also, die Begründung, also man schickt ja Panzer hin, weil die sind so doll. Weil, blub. Finde ich ohnehin so ein bisschen dünn, aber ich finde in der Geschichte noch viel mehr dünn. Ja, also Merkel sagt, das ist geheim, weil darum. Und die Vollidioten aus dem geheimtragenden Geheimgremium, die verkünden, Saudi-Arabien ist toll, weil Stabilität in der Gegend, wo mir halt echt spontan Ägypten einfällt. Also ich weiß auch nicht, muss an mir liegen. Habe ich mir am Samstag reingeklebt. Auch am Samstag gab es dann die Merkel-Längerung. Bundeskanzlerin Merkel will 2013 für eine dritte Amtszeit kandidieren. Sie sagte in einem Fernsehinterview, sie hoffe, dass sie einen Gegenkandidaten von der SPD zur nächsten Bundestagswahl bekomme. SPD-Fraktionschef Steinschreier erklärte in der Frankfurter Rundschau, seine Partei werde frühestens Ende 2012 über ihren Kanzlerkandidaten entscheiden. Ja, ja, Steindrück hat sich doch auch schon ins Gespräch gebracht. Er würde doch ganz gerne. Und Sigi Pop und was weiß ich, wer da nicht noch alles wollen könnte, interessiert mich allerdings alles irgendwie überhaupt gar nicht. Ja, und ja, also Merkel will den Kohl machen, sie will 16 Jahre im Amt bleiben, bis sie dann mehr oder weniger gewaltsam aus selbigen entfernt werden muss. Ja, so ist es ja bei Kohl abgegangen. Der hat ja schlicht und ergreifend nicht realisiert, dass seine Haltbarkeit einfach überschritten war. Und ja, der wurde dann mit einem doch recht deutlichen Ergebnis aus dem Bundestag entfernt. Beziehungsweise aus der Regierung entfernt. Im Bundestag hat er da ja, glaube ich, noch rumgesessen. Na, und dann kam ja die Geschichte mit seinem Ehrenwort und irgendwie frage ich mich, wo denn nun die Erzwingungshaft bleibt. Jeder Normalbürger, der irgendwie dabei ertappt wurde, dass er irgendwie eine unbekannte Summe Geld am Finanzamt vorbeigeschleust hätte, hätte erstmal das Problem gehabt, dass er sich dann zur Erzwingungshaft in einer Justizvollzugsanstalt hätte einfinden dürfen. Na, und wenn er sich nicht selber einfindet, dann wird er eingefunden. So schwer ist das nicht. Na, die Parteienfinanzierung darf kein rechtsfreier Raum sein. Aber hey, dann gab es hier nochmal Saudi-Fefe. De Maizière greift bezüglich des Saudi-Panzerdeals mal bis zur Schulter ins Klo. Die Entscheidung über Rüstungslieferungen sei zunächst eine sicherheitspolitische, sagte er weiter. Menschenrechtsüberlegungen müssen eine Rolle spielen, doch überwiegen die internationalen Sicherheitsinteressen. Wieso ist denn jetzt Saudi-Arabien sicherheitspolitisch wichtig für die Welt? Auch das beantwortet er. Er sagte, gerade wegen der Nachbarschaft Saudi-Arabiens zum Jemen liege es im Interesse des Westens, dass das Königreich seine stabilisierende und ermäßigende Rolle in der Region weiter spielen könne. Ah, verstehe, mäßigende Rolle, klar. Für die Region will man den Einfluss eines Landes haben, in dem Frauen keinen Führerschein kriegen und regelmäßig Menschen durch öffentliche Enthauptung hingerichtet werden. Das stünde den Nachbarländern auch mal gut zu Gesicht. Ausrufezeichen 1, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Da scheint er irgendwie ein Makro zu haben. Aber ja. Also, ja. Dummes, jetzt interessante Begründung. Aber hey, habe ich mir am Sonntag reingeklebt. Auch am Sonntag gab es den Brüllspekt. Da hatte ich via @domainrecht open-report.de und dummerweise keine zweite Quelle für das Ding gefunden und deswegen kann sein, dass die Meldung Blödfug ist. Berlin, Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich, CSU, hat alle Eltern in Deutschland aufgefordert, ihre Kinder wieder stärker zu Respekt vor Vertretern des Staates wie Lehrern und Polizisten zu erziehen. Friedrich sagte Blöd am Sonntag. Doppelpunkt Anführungszeichen. Früher waren Pfarrer, Polizisten, Lehrer und Beamte Respektspersonen. Diese Respektspersonen sind vor 40 Jahren unter dem Schlachtruf Demokratisierung mutwillig demontiert worden. Es gibt immer weniger Hemmungen, Polizisten zu beschimpfen oder anzugreifen. Wir brauchen jetzt ein neues Bewusstsein, dass dieser Staat für den Schutz seiner Bürger da ist. Wenn dieser Staat wenigstens mal für den Schutz seiner Bürger vor zum Beispiel Prügelbullen da wäre. Nach allem, was ich bisher mitbekommen habe, kann sich zumindest der Eindruck aufdrängen, dass dieser Staat vor allen Dingen zum Schutz der Prügelbullen da ist. Beziehungsweise, dass Prügelbullen billigend in Kauf genommen werden. Aber hey. Angriffe gegen den Staat und Polizei sind auch Angriffe auf die Bürger. Angriffe gegen den Staat, der Staat ist erstmal nur ein abstraktes Gebilde. Und Polizei ist auch nur ein abstraktes Gebilde, weil es wird ja nicht die Polizei allgemein, sondern der Polizist da konkret angegriffen. Na, und dann kann man sich mal damit befassen, was hat es denn mit dem Angriff auf den Polizisten da zu tun? Na, sonst müsste ja auch irgendwie jeder Mord als Angriff gegen das Volk betrachtet werden. Na, also Bullshit. Und jeder Prügelbulle greift übrigens auch das Volk an. Dummerweise ist er selber auch noch Teil des Das Volk und greift damit auch sich selber an und allerspätestens dann wird es dann total abstrus. Aber hey, Eltern, Erzieher und Lehrer müssten Respektspersonen sein und dürften sich nicht gegeneinander ausspielen lassen. Und also Respektspersonen wie, wo hatten wir es doch gleich? Pfarrer, Polizisten, Lehrer und Beamter. Ja, Pfarrer, da war was, letztes Jahr. Na? Pfarrer sind dadurch aufgefallen, dass sie so respektvoll mit ihren Untergebenen, mit ihren Schäfchen umgegangen sind, dass sie die rumgevögelt haben. Deswegen ist das auch gut, wenn die Kinder dann einfach nur Ja und Amen sagen, sich dann missbrauchen lassen von den Herren Pfarrer und dann hinterher schön brav die Fresse halten, weil der Herr Pfarrer hat schließlich gesagt, sie sollen die Fresse halten. Oder was? Na, also ich meine, das ist ein Weltbild so von wegen immer nur brav Ja und Amen sagen. Das mag vielleicht bei einem Herrn Bröhrig in der Erziehung ihm so gepredigt worden sein, aber heutzutage zeigt sich immer mehr, dass es gute Gründe gibt, das nicht wieder einzuführen. Aber wie gesagt, da habe ich nur diese eine Quelle und nachdem ich mich nicht in Springerfilden umtreibe, um nachzugucken, ob das da irgendwo tatsächlich im Internet steht oder gar irgendwie Geld in Richtung Springer Verlag werfe, um dann irgendwie das Papiererzeugnis erwerben zu können, nehme ich das hier einfach mal so und sage, ja, der Bröhrig, der hat ja wohl nicht mal alle Tassen im Schrank. Das wiederum ist eine Aussage, die ich auch als wahr behaupten kann, ohne dass ich da irgendwelche Quellen weiter für bräuchte. Aber hey. Und dann gibt's Italspar. Bundeskanzlerin Merkel hat Italien zu entscheidenden Sparanstrengungen aufgerufen. Entschiedenen. Rom selbst könne ein wichtiges Signal an die Märkte senden, erklärte sie in Berlin. Dazu müsse das Land einen Haushalt verabschieden, der den Anforderungen an die Sparsamkeit und Konsolidierung Rechnung trage. Darüber habe sie gestern telefonisch mit Ministerpräsident Berlusconi gesprochen. Die Kanzlerin betonte, der Euro an sich sei stabil. In einigen Ländern gäbe es allerdings ein Schuldenproblem. Frau Merkel. Nur, dass ich es verstehe, Sie verlangen, dass Italien weniger Schulden macht, haben aber selber vor gerade mal eine Woche länger her beschlossen, im Jahre 2013 bei einem nicht konsolidierten Haushalt, wo also Deutschland immer noch Schulden aufnimmt, mehr Schulden aufnimmt als vorher, zu beschließen, weniger Geldeinnahmen haben zu wollen, und zwar in permanent. Habe ich das sinngemäß gerade richtig wiedergegeben? Weil wenn ja, dann dürfte sich auch Frau Merkel und ihre Regierung die Forderung nach Sparsamkeit an den Kopf werfen lassen. Von ungefähr jedem, inklusive den Italienern. Mag ja sein, dass die irgendwie ein Schuldenproblem haben. Kann ich nicht einschätzen. Aber sich hinzustellen und rumzupöbeln, geziemt sich nicht, wenn man selber den Arsch da voll hat mit Schulden. Nicht wahr, Frau Merkel? Also bitte. War am Montag. Am Dienstag gab es dann die Bundesnicht-Maut. Die Einführung der LKW-Maut auf vierspurigen Bundesstraßen verzögert sich. Nach Agenturberichten konnte sich die Bundesregierung bislang in den Verhandlungen mit den Eigentümern des Mautbetreibers Troll Collect nicht auf einen Vertrag einigen. Da das Unternehmen mindestens 6 Monate braucht, um die Voraussetzungen für die Mauterhebung zu schaffen, wird der Bund in diesem Jahr daraus nicht wie geplant Einnahmen erzielen, hieß es. Ach. Im Juli fällt euch auf, dass ihr übrigens noch nicht fertig seid. Ja, also ich meine, hallo? Ja, wenn die 6 Monate brauchen, dann wird es dieses Jahr überhaupt gar kein Geld geben. Das konnte einem allerdings auch im Juni schon einigermaßen klar sein. Ja, plus Vertrag, der wird natürlich auch wieder geheim gehalten, weil darum. Na, und wird im Zweifelsfall auch irgendwelche lustigen Regelungen enthalten, die das Volk nicht will. Und nachdem ja die Respektspersonen Frau Bundeskanzler und Regierungspfeifen so respektvoll zu behandeln sind, nicht wahr, Herr Bröhrig? Danach darf man das dann nicht kritisieren und entsprechend hat man dann sich zu bücken und, damit wir auch morgen noch kraftvoll zustoßen können. Aua. Dann hat Bröhrig nach einer raschen Einführung der Vorratsdatenspeicherung verlangt. Andernfalls drohe ein EU-Vertragsverletzungsverfahren, sagte Friedrich der Augsburger Allgemeinen. Zugleich beharrte der CSU-Politiker auf einer 6-monatigen Aufbewahrung der Telekommunikationsdaten. Also ich fordere ja immer noch, und da werde ich auch so lange weitermachen, wie ich Bock drauf habe, dass Damen und Herren von der Bundesregierung jede Form von Bewegung, die sie tätigen, jeden Besucher, der ihre Räumlichkeiten erreicht, auf 10 Jahre verdachtsunabhängig vorratsspeichern müssen und auf Anfrage, beziehungsweise auch gar nicht mal auf Anfrage, die haben das öffentlich irgendwo einzustellen. Und jeder einzelne Cent, der auf Konten oder in der Geldbörse von Herrn Friedrich landet oder selbige wieder verlässt, hat gefälligst auch öffentlich dokumentiert zu sein. Nicht, dass da irgendwie Herr Bröhrig mal versehentlich an Parteispenden gelangt und sich dann später nicht mehr erinnern kann. Na, das wollen wir doch verhindern. Schließlich sind da schon Straftaten begangen worden. Nicht wahr, Herr Schäuble? Das von Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger vorgeschlagene Quick-Freeze-Modell lehnte Friedrich ab. Das Verfahren funktioniere nur, wenn Aufzeichnungen vorhanden seien. Dafür müsse man Unternehmen eine Frist vorgeben, meinte Friedrich. Die FDP-Politikerin will das Speichern nur erlauben, wenn es einen konkreten Anfangsverdacht für eine Straftat gibt. Na, also, der hat mal wieder dieselbe dämliche Scheiße abgesondert, wie er sonst auch. Also, ja, an sich keine Meldung wert. Dann gibt's den Aushalt in Deutschland. Soll es offenbar 2014 einen ausgeglichenen Haushalt geben? Das Handelsblatt berichtet. Darauf hätten sich Bund, Länder und Gemeinden im zuständigen Arbeitskreis verständigt. Ich find's putzig, dass sie die jetzige Regierung sich über irgendwas mit irgendwem verständigt, wofür sie schlicht und ergreifend keine Garantien übernehmen kann, weil sie 2014 unter Garantie nicht mehr in der Regierung sein wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bürger, die Wahlbürger im Jahre 2013 bei der dann hoffentlich wieder verfassungskonform durchführbaren Bundestagswahl eine schwarz-gelbe Regierung wählen, darf als relativ unwahrscheinlich gelten. Mal ganz davon abgesehen, dass ja von den Wahlberechtigten gerade mal so bummelig ein Drittel schwarz-gelb gewählt haben bei der vergangenen Bundestagswahl. Gerade mal ein bummeliges Drittel. Dummerweise hat mir noch niemand den Gefallen getan und was von Mehrheiten gefaselt. Sonst hätte ich das Drittel ja auch regelmäßig wieder rausholen können. Na, also sie haben jetzt dann irgendwie beschieden, dass im Jahre 2014 ein ausgeglichener Haushalt bestünde. Aber die Steuersenkung kommt trotzdem ein Jahr früher. Und nachdem dann die nächste Rezession eventuell schon wieder da sein könnte, hat sich das dann mit ausgeglichenem Haushalt ungefähr in der Sekunde, wo die Wirtschaft nicht mehr einen Aufschwung X-L hat. Beziehungsweise sobald irgendwem in der Wirtschaft klar wird, dass übrigens in der Binnenkonjunktur nicht vorhanden ist, und es auch keine Bestrebungen gibt, irgendwas für eine Binnenkonjunktur zu tun. Und die Bürger vielleicht dann auch nicht mehr brav konsumieren, weil, nun ja, kein Geld da, nicht. Aber hey. So, dann gibt es die Berlusconi-Datur. Berlusconi-Datur, so rum. Der italienische Ministerpräsident Berlusconi hat eine Kandidatur bei der Wahl 2013 ausgeschlossen. Der Zeitung La Repubblica sagte Berlusconi, er werde definitiv nicht antreten. Kandidat für den Posten des Ministerpräsidenten werde Justizminister Alfano. Oder anders ausgedrückt, der eine Diktator hat verkündet, nicht nochmal diktatorieren zu wollen. Diktieren? Ach, egal. Der Alfano war bereits Anfang Juli bereit zum Vorsitzenden von Berlusconis Volk der Freiheit gewählt worden. Berlusconi ist zuletzt erneut juristisch unter Druck geraten. Gegen ihn laufen Gerichtsverfahren wegen Steuerhinterziehung, Korruption, wegen des Umgangs mit minderjährigen Prostituierten. Oder anders ausgedrückt, es wird Zeit, dass der Kerl geht. Und wenn er nicht gehen will, dann muss er gegangen werden. Mit einfacher körperlicher Gewalt. So, dann gibt's Israel unsouverän. Da habe ich mich ja letzte Woche auch schon in aller Ausführlichkeit mit befasst. Hier auch nochmal. Nämlich die Radio-Wissen-Weltnachrichten, die mal in ein ausländisches Medium gucken. Die israelische Tageszeitung Haaretz kommentiert auf ihrer Internetseite Israels Vorbereitungen auf einen befürchteten Massenansturm von Aktivisten. Im Rahmen einer Initiative namens Willkommen in Palästina wollen pro-palästinensische Aktivisten in den Gazastreifen reisen. Nach Angaben der Organisatoren planen sie, Zeit mit palästinensischen Familien zu verbringen und Flüchtlingslager zu besuchen. Israel rechnet hingegen mit Demonstrationen und versucht offenbar, Aktivisten an der Einreise zu hindern. Ein Motorflugzeug oder ein Rasenmäher? Egal, in Talents hatte ich keins. Die Zeitung warnt, die hysterische und unverhältnismäßige Reaktion auf die Pläne könnte die befürchteten Zusammenstöße erst verursachen. Normalerweise würden Regierung und Sicherheitskräfte dafür kritisiert, nicht ausreichend auf bekannte Bedrohungen vorbereitet zu sein. Dieses Mal würde Premier Benjamin Netanyahu nichts dem Zufall überlassen, damit riskiere er eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Na, also, die wollen offiziell nur demonstrieren und wollen eigentlich offiziell sich eigentlich nur mit ein paar Leuten treffen, friedlich. Wie wäre es denn damit? Ihr lasst die einreisen und kontrolliert dann in aller Sorgfältigkeit, dass sie nichts Unerlaubtes tun. Na? Sie gar nicht erst einreisen zu lassen, halte ich für schlicht und ergreifend mal wieder unsouverän. Aber das Problem hat Israel irgendwie häufiger. Dann gibt's Neues von S21. Das Ergebnis des Leistungstests zum umstrittenen Bahnprojekt Stuttgart 21 wird eine Woche später als geplant präsentiert. Neuer Termin sei der 21. Juli. teilte Geisler in Stuttgart mit. Darüber hinaus sei die Bahn auch bereit, die Vergabe wichtiger Bauaufträge zu verschieben. Die Gegner des unterirdischen Bahnhofs haben dadurch mehr Zeit, die Unterlagen über die Computersimulation zu prüfen. Auch das Gutachten der Schweizer Verkehrsberatungsfirma wird erst für den 21. Juli erwartet. Na, weil eigentlich war angekündigt, dass sie gestern oder heute irgendwie da hätten verkünden sollen, dass sie den Stresstest erfolgreich gewonnen hätten. Aber da haben sie dann jetzt irgendwie mal eine Woche später. Ist eh nicht genug. Aber hey. So, dann gibt es die C dagegen. Stuttgart DPA. Die von der grün-roten Landesregierung in Baden-Württemberg angestrebte Erleichterung der geplanten Volksabstimmung zu Stuttgart 21 scheitert am Widerstand der CDU-Fraktion. Der grün-rote Gesetzentwurf sieht vor, das Quorum für eine Volksabstimmung von 33,33 auf 20% der Wahlberechtigten zu senken. Die CDU-Fraktion erteilte dem aber im Landtag eine Absage. Die FDP signalisierte dagegen Zustimmung, aber zur gewünschten Änderung der Landesverfassung ist eine Zweidrittelmehrheit im Landtag notwendig, die ohne die CDU-Fraktion nicht erreicht wird. Das wäre ja demokratisch. Das geht ja mal gar nicht. Na? Sich auf der einen Seite hinzustellen und zu argumentieren, aber Stuttgart 21 sei doch demokratisch legitimiert. Und auf der anderen Seite jedem dann eine Chance zu nehmen, demokratisch ebenfalls legitimiert, überhaupt mal darüber abstimmen zu lassen, ob denn das Volk eigentlich ein Interesse daran hat. Weil schlicht und ergreifend keine Dame oder Herr Politiker gewählt wurde, die darüber abstimmen durfte, mit der Begründung, ich bin für oder gegen Stuttgart 21. Ne? Da gab es zwischen Vorstellung eines relativ unkonkreten Projekts Stuttgart 21 und der verbindlichen Unterschrift unter Verträge, dass das Land das alles finanziert, egal was es kostet, da gab es eine Kommunalwahl. Es gab keine Landtagswahl. Es gibt keinen demokratisch legitimierten Landtag, der damit legitimiert wurde, dass er Stuttgart 21 haben oder nicht haben wollte. Gibt es nicht. Wer sich da hinstellt und behauptet, dass er demokratisch legitimiert, der hat dann auch ein Problem damit, so Dinge wie, war nicht Mubarak auch demokratisch legitimiert? Gab es nicht Scheinwahlen? Oder die Mauer in der Terre, die war doch auch demokratisch legitimiert. Das Volk durfte wählen. Es hatte vielleicht irgendwie nur einen Ankreuzpunkt auf dem Stimmzettel, keine Ahnung. Aber die war demokratisch legitimiert. Also was regt ihr euch da alle so auf? So, am Samstag gab es dann eine US-Illegal-Hinrichtung. Da haben sie nämlich einen Mexikaner in Texas hingerichtet. Und die UNO-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay sagte in Mexiko, die USA hätten mit der Exekution internationales Recht verletzt. Der Fall wäre besondere juristische Bedenken auf, da der Mexikaner keine konsularische Hilfe bekommen habe, obwohl dies für ausländische Staatsangehörige vorgeschrieben sei. Da hatte dann auch irgendwie Obama noch versucht, da was zu stoppen. Das ging aber auch nicht, weil der texanische, was ist das, Governor, der hat gesagt, nein, Kopf ab. Ja, also nicht mal mehr irgendwie mal um 3 Tage verschieben, damit man nochmal gucken kann. Und das Ergebnis, was da jetzt rauskommen könnte, ist, dass dann US-Bürger einfach mal umgebracht werden, ohne dass sie mit ihrem Konsulat reden dürfen. Weil, hey, wenn die USA da auf Menschenrechte scheißt, dann kann ja auch jeder auf Menschenrechte von US-Bürgern scheißen. Ja, So, dann sind dem BND diverse geheime Baupläne ihrer neuen Zentrale in Berlin abhanden gekommen. Schreibt viel für die internen Darstellungen des Technik- und Logistikzentrums, offenbaren sensible Angaben wie Notausgänge, Schleusen, Positionen von Alarmanlagen, Antiterroreinrichtungen, Türen und Deckendichte, Dicke sowie Kabelschächte. Das soll schon vor über einem Jahr alles abhanden gekommen sein, und zwar bei einer der Baufirmen. Deren Chef gibt auf Nachfrage den Captain Obvious und diagnostiziert, der Chef der Firma, deren Name auf der gestohlenen Karte verzeichnet ist, vermutet im Gespräch mit Focus, dass Kriminelle im Spiel waren. Nein, Kriminelle, echt jetzt? Na, und da haben sie dann irgendwie große Aufregung drum veranstaltet, dass irgendwie, ja, aber wenn die Baupläne von dem Haus, wo der BND drinne sitzen soll, nicht mehr strengst geheimst sind, dann könnten ja Terroristen sonst was tun. Die Frage, die sich mir da allerdings aufdrängte, ist, inwiefern ein Bauplan überhaupt hilft, leichter in so ein Haus einzudringen. Weil so Dinge wie, da sind Wachen und so, das wird ja in einem Bauplan tendenziell nicht unbedingt dokumentiert. Und wenn doch, dann machen die irgendwas bei ihrem Bauplan ganz grundsätzlich falsch. So. Gerade mal Mütze aufgesetzt, weil es fieselt gerade wieder ernsthaft. So. 10.55 Uhr haben wir, genau. Na, also da gab es dann irgendwie große Aufregung und das wäre ja alles strengst geheimst. Wo ich mich frage, also wenn da wirklich, wirklich richtig fies sicherheitsrelevante Informationen in einem Bauplan drinne stehen sollten, dann dürfte sich der BND auch mal die Frage gefallen lassen müssen, warum denn die Bauarbeiter strengst geheime sicherheitsrelevante Informationen zum Bau eines Hauses benötigen. Ich meine sowas wie Wanddicke und räumliche Anordnungen, das kann ich nachvollziehen, dass das in einem Bauplan drin steht. Aber hier wird der Wachtmeister XY in der Zeit von X bis Y Uhr jeden Tag seinen Dienst tun, gehört in einen Bauplan schlicht und ergreifend nicht rein. Und das wäre eine Detailtiefe, die man allerdings schon bräuchte, um dann da irgendwie was Böses zu tun. Ansonsten ist das Sicherheitskonzept einfach nicht sicher. Weil wenn es nur sicher ist, wenn nicht wenn sämtliche Details geheim sind, dann ist es nicht sicher. Security by Obscurity hat noch nie funktioniert. So, dann gab es den Urlau, der hat dann auch reagiert. Der BND hat Schlampereivorwürfe wegen der möglicherweise gestohlenen Baupläne für seine neue Zentrale zurückgewiesen. Er sehe im Moment nicht, dass hochbrisantes Material den Weg an fremde Empfänger gefunden habe, sagte BND-Präsident Ernst Urlau. Das Magazin Focus hatte berichtet, vor über einem Jahr seien Baupläne von der BND-Baustelle geschmuggelt worden. Aus den Darstellungen lasse sich die Funktion der Räume, die Mauerdicke, die Lage von Sicherheitsschleusen und Notausgängen bis hin zu Toiletten lesen. Ja, ne? Also ich vermag da jetzt noch nichts Sicherheitsrelevantes zu erkennen. Da muss ich ausnahmsweise mal mit dem BND-Chef übereinstimmen. Das passiert so selten. So, dann war übrigens die Death Parade illegal. Die Love Parade in Duisburg, bei der 21 Menschen ums Leben kamen, hätte so nicht genehmigt werden dürfen. Ach, die Erteilung der Genehmigung sei rechtswidrig Erfolg, heißt es in einem Bericht der Staatsanwaltschaft von Januar, der jetzt irgendwie an die Öffentlichkeit geleakt ist. Na, also ich meine, ja, darf einigermaßen offensichtlich sein, das Gelände war unzureichend. Na, nur einen Zu- und Abgang zu haben, überhaupt nur einen Zu- und Abgang. Nicht mal irgendwie getrennte Zu- und Abgänge. Nämlich einen Eingang, einen Ausgang. Das wäre ja schon irgendwie deutlich besser gewesen. Nein, Eingang und Ausgang an derselben Stelle ist ein total dämliches Konzept. Das durfte einem eigentlich auch schon kurz nach dem Vorfall bekannt gewesen hätten sein dürfen. Aber hey. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung. Als Beschuldigte gelten derzeit 16 Menschen, darunter 11 städtische Mitarbeiter. Ihnen wird vorgeworfen, das Konzept des Veranstalters trotz Mängeln ohne die nötige kritische Prüfung übernommen zu haben. Ja, ja, und Sauerland hat ja jetzt dann auch schon verkündet, ach, das tut ihm ja alles ganz doll leid. Aber er hätte halt letztes Jahr nichts mehr tun können. Und dann hat er einfach auf seinem Amt festgeklebt. Und jetzt tut's ihm aber leid. Aber er klebt trotzdem weiter auf seinem blöden Stuhl. Ich meine, Konsequenzen gehen anders. So, in NRW gibt es mal wieder Neues vom Haushalt. Die rot-grüne Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen muss zum zweiten Mal einen Landeshaushalt vor dem NRW-Verfassungsgericht verteidigen. Die CDU-Opposition reichte Klage gegen den Etat 2011 ein. Die geplante Neuverschuldung liege rund 1 Milliarde über der Verfassungsgrenze, kritisierte Karl-Josef Laumann, Landtagsfraktionschef der CDU in Düsseldorf. Dies sei angesichts guter Steuereinnahmen nicht zu begründen. West-LB? Wäre es vielleicht möglich, dass eine nicht triviale Summe Geld in eine West-LB reinfließt? Und dass die Landesregierung darauf schlicht und ergreifend nicht genug Einfluss hat, um zu sagen, nein, das Geld fließt da nicht hin. Mit ihrer Verfassungsklage gegen den Nachtragshaushalt 2010 hatte die CDU im März Erfolg gehabt. Wobei ich mich jetzt frage, was sie dann mit 2010 machen. Brauchen sie den Haushalt nicht, den Nachtrag? Am Mittwoch gab es dann neuen Iramsch. Finger weg von Irland, rät die Ratingagentur Moody's Investoren. Sie hat die Kreditwürdigkeit des Landes weiter heruntergestuft. Irland liegt damit auf Ramschniveau. Für das hochverschuldete Irland dürfte es nun noch schwieriger und teurer werden, an frisches Geld zu kommen. Die Nachricht versetze den ohnehin verunsicherten Finanzmärkten einen erneuten Schlag. Der Euro sagte in einer ersten Reaktion umfasst einen Kennt ab. Der US-Leitindex Dovionis schloss auf einem Tagestiefstand. Fällt irgendwie in die Kategorie ja ach. Na, und in USA gibt es jetzt ja übrigens auch noch den lustigen Streit, dass die Republikaner nicht wollen, dass die US-Schuldenhöchstgrenze erhöht wird. Wenn das tatsächlich nicht passieren sollte, wenn die USA einfach nicht mehr Schulden aufnehmen dürften, dann würde ungefähr am Anfang August das Land schlicht und ergreifend in der Pleite rutschen. Na, weil dann haben sie nicht mehr genug Geld, um alle offenen Ausstände zu bezahlen. Und eine Pleite von USA wäre ungefähr vergleichbar mit Lehman Brothers. Aber hey, die Republikaner stellen sich da jetzt stur. Ja, jetzt droht auch schon irgendwie diverse Ratingagenturen haben jetzt schon damit gedroht. Also wenn ihr da so weitermacht, dann nehmen wir euch euer Top-Rating weg. Aber hey. Dann gibt es einen Sozialschuss. Die gute Konjunktur in Deutschland hat zu einem Überschuss in den Sozialkassen geführt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden verzeichneten die Renten, Kranken, Arbeitslosen und Pflegeversicherung im ersten Quartal einen Plus von 100 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwarten die Statistiker bei der Rentenversicherung und den Gesundheitsfonds Milliardenüberschüsse, die nur dummerweise, also zumindest was den Gesundheitsfonds angeht, nicht bei den Krankenkassen ankommen. Der Gesundheitsfonds sitzt dann weiter auf Geld und die Kassen müssen weiter Zusatzbeiträge erheben. Aber hey, na, und vor allen Dingen, wenn da doch so viel Geld ist, fragt man sich ja dann doch auch irgendwann, warum denn eine City-BKK eigentlich in die Insolvenz gehen musste. Das Geld hätte doch ausreichen können. Ja, das regnet. Bei der Arbeitslosenversicherung wird mit einem geringeren Defizit gerechnet als bisher prognostiziert. Nur bei der Pflegeversicherung wachsen die Ausgaben wesentlich schneller als die Einnahmen. Ja, also sie erzählen uns jetzt das Märchen von, ja, und es geht ihnen ja allen so gut, da können wir ja die Lohnnebenkosten senken und damit den Arbeitgebern nochmal eine Steuersenkung zukommen lassen. Na, da gab es jetzt auch irgendwie schon eine Reaktion vom DGB von wegen, ja, wenn ihr die Rentenversicherungsbeiträge jetzt reduziert, dann ist sofort erkennbar, wann dann die Grenze kommt, wann dann wieder massiv erhöht werden muss. Weil, dass sie jetzt Überschüsse in Höhe von ein paar Quietschmillionen haben, reicht nicht lange. Vor allen Dingen nicht dann, wenn dann da viele Rentner auch tatsächlich Rentenzahlungen neu bekommen. Das kostet ja Geld. Ich hasse es, wenn der Kopfhörer aussetzt. So. Genau, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es ein Stück Musik. Das gibt es nicht aus Bahrenfeld. Beziehungsweise hätte es schon aus Bahrenfeld geben können, wenn ich bei den 60 Leuten gewesen wäre, die bei pissigem Pisswetter noch da geblieben wären. Ich habe aber nicht zu den 60 Leuten gehört, die bei pissigem Pisswetter noch da geblieben sind. Und deswegen gibt es den Prometheus von Saltatio Mortis, nur in einer hohen Wäsche steht, Sonntag 17.38 Uhr Version. 6 Minuten 16 lang und damit, was hatte ich gesagt, 39% mehr Prometheus als letztes Jahr. Hatte ich mir mal so spaßeshalber ausgerechnet, wie viel länger das denn ist. Weil, ja gut, die Band motiviert die ZuhörerInnen zum MitsingenInnen. Aber ja, also da ist mehr Prometheus drin als letztes Jahr. Gibt's dann auf die Ohren, gefolgt von der Steuersenkschleife von Quer vom 7.7., 2 Minuten 12 lang. Und dann sage ich Regen, wir haben 11.02 Uhr. Achso, 11 Uhr hatte ich aber erwähnt, ne? Dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, mich mit Wasser vollpissen. Ja, wobei, dafür fühle ich mich jetzt irgendwie nicht so richtig dankbar. Mit dem Kopfhörerkabel mich ärgern. Wobei, da könnt ihr nichts für. Ich brauche einfach ein neues Kopfhörerkabel. Es kann nicht so unheimlich schwer sein. Die Schurs, die müsste es eigentlich irgendwo geben. Zur Not bei Schur selber. Aber ja. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Prometheus und der Steuersenkschleife. This is a repeat. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Ach so, jetzt habe ich doch glatt vergessen, dass ihr mich auch noch mit Feedback bewerfen dürft bei Twitter @kompott. Bei Google Plus findet ihr mich unter meinem Namen im compiblog.de, kompott 273 Teil 2 ist das hier, oder compiblog@googlemail.com, könnt ihr mich mit Mail bewerfen. So, und jetzt aber viel Spaß mit der Musik und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Ich rede als Sänger mit Selbstverstümmelungssyndrom. Was, er hat einen Krümmel im Bart?
Nein, das ist Spucke.
Nee, das ist kein Krümmel. Da wollte ich nicht wissen, was... Naja. Sören hat es auch kaputt gemacht. Bevor noch mehr kaputt geht, gehen wir wieder zur Musik über. Wir haben heute Abend Henry Hott, das ist ein großer Feuerkünstler, der mit uns zusammen die Nacht und Tag machen wird. Und wir haben passend dazu ein Lied, das wir jetzt mit euch einüben, dass wir heute Abend einen richtigen Chor haben werden. Die Rede ist natürlich von der Hymne an das Feuer schlechthin, beziehungsweise den Feuerbringer Prometheus.
davon, gezwungen zu leben in ewiger Nacht. Höre ihr Klagen, gefallen ist die Kälte, verdammt zu warten in ewiger Wacht. Im Schweif des Kometen, vor nachtschwarzen Wolken, scheide ich brennend vom Himmel herab. Die Hand hält das Feuer, mein Geist, ihr Kenntnis, frag ich der Ganzland, im Ort zu warm. Ich bringe euch Feuer, die Kraft zu erkennen. Ich bring euch Feuer, den Zaun der Götter auf die Welt. Ich bring euch Feuer, die Nacht zu verbrennen. Ich bring euch Feuer, um das zu liefern in der Welt. In Götzen erdacht, Geist zu erfangen, Saß der Erkenntnis.
Hand auf den
Mächten,
bis
Götter gemacht. Mein Geld ist vernichtet, die Grenzen gefallen. Und bis ein Heil, ein gebrochener Blut. Und die Strafe wieder wird unfassbar erscheinen. Ich bring euch Feuer, um Gott zu erkennen. Ich bring euch Feuer, den Zorn der Götter auf die Welt. Ich bring euch Feuer, die Nacht zu verbrennen.
Ich bring euch Feuer,
und das für die vom Himmel fällt. Ich stehe zum Eis in einem Gange gekettet, der Vater verbrannt von niemand gerettet. Der Krieger an den Mann. So laut ihr könnt, alle eure Hände, kommt, lasst euch sehen!
vielleicht sagen sie auch, besser, schlechter, anders, wurscht. Hauptsache Sommermärchen Reloaded, denn wir lieben Wiederholungen. Wir haben dieses Jahr ja auch schon Atomausstieg Reloaded gehabt, Atomkompromiss haben wir jetzt auch schon zum zweiten Mal. Wir leben in der Wiederholungsschleife, immer dasselbe Theater.
Der Vorhang ist auf und wieder aufgeführt wird das Stück von Steuersenkungen. Man hat ja so ein bisschen die Erinnerung an den Film, den Sie alle gesehen haben und ewig grüßt das Murmeltier.
Da brauchen Sie jetzt gar nicht so angefressen schauen, Herr Steinmeier. Das Stück wird traditionell im Sommer gespielt. 2003 allerdings waren die Rollen anders verteilt. Da spielte Gerhard Schröder den Kanzler. Er versprach damals Steuersenkungen.
Um der Konjunktur die vernünftigen Impulse zu geben, die zu mehr Wachstum führen.
Die Rolle hat heute die FDP. Die sieht Steuersenkungen als
eine Investition in weiteres zukünftiges Wachstum und damit die Voraussetzung auch für eine Entschuldung der öffentlichen Haushalte.
Und die Rolle der Opposition hatte damals 2003, richtig, noch die Angela Merkel.
Wie erklären Sie, dass man dann auf Pump, und nichts weiter ist es, was Sie vorgeschlagen haben, auf Pump ein Vorziehen der Steuerreform verantworten kann?
Sie sehen, gleicher Text, vertauschte Rollen. Nur die FDP spielt immer noch sich selbst. Ja, und wie geht die Geschichte aus? Also 2005 gab es dann ein Misstrauensvotum, Neuwahlen, Regierungswechsel. Also Frau Merkel, Sie haben jetzt die Wahl. Entweder ein Debakel wie 2005 oder Sie verändern einfach das Stück, damit es ein Happy End gibt. Ja, aber so schaut's nicht aus. Die Bundesregierung hat gestern Steuerentlastungen beschlossen. Mei, die Sonne scheint, das Leben ist teuer, der Wähler sauer, senkt man die Steuer. Dieser taktische Zug, um in der Wählergunst zu steigen, funktioniert nicht, sagen Sie, weil er zu durchschaubar ist. Ich weiß nicht. Die FDP hat nach neuesten Umfragen 0,5% dazu gewonnen. Steuersenkungen. Den Finanzminister Schäuble dazu zu motivieren, war nicht leicht. Viele behaupten ja, der sei überhaupt der einzig Vernünftige in der Bundesregierung.